ARD. 20. September 1973. Houston, Texas. Billie Jean King reibt sich die Hände. Nervös tippeln ihre Füße auf und ab. Sie ist so aufgeregt wie lange nicht mehr. Und dieses Gefühl verstärkt sich noch, als sie mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Belustigung an sich herabschaut.
Worauf hast du dich da nur eingelassen?
King sitzt auf einer bunt verzierten Sänfte. Ihr Sitz ist vergoldet und ausgeschmückt mit pinken und weißen Federn. Und um sie herum steht eine Schar junger, halbnackter Männer in Gladiatorenkostümen. Was für ein grotesker Aufzug. Dieser Anblick schreit nach Karneval oder nach Theater. Aber nach Tennis?
Noch 90 Sekunden!
Es geht los. Die Möchtegern-Gladiatoren heben King mit ihrer Sänfte hoch und tragen sie durch die Katakomben des Astrodome. Immer lauter kann sie die Menge hören, die in der riesigen Arena auf sie wartet. Über 30.000 Menschen sind gekommen, um King zu sehen. Mehr als je zuvor bei einem Tennisspiel. Wobei, kann man das hier noch Tennisspielen nennen? Eigentlich ist es nur ein Showmatch. Es gibt keinen Titel zu gewinnen, keine Punkte, sportlich ist heute nichts zu holen. Und doch hat King mehr zu verlieren als je zuvor. Und nicht nur sie. Im Grunde alle Frauen in den USA und den 36 Ländern, in denen dieses Spiel übertragen wird. Rund 90 Millionen Menschen werden weltweit einschalten. King ist ein Tennis-Superstar, die Nummer 2 der Welt. Lange war sie die Nummer 1. Sie kann jede schlagen. Sie hat jede geschlagen. Doch heute ist alles anders. Die Person, gegen die sie gleich spielen muss, ist 55 Jahre alt, weit entfernt von ihrer Bestform. Und trotzdem ist Billie Jean King der Underdog. Weil sie eine Frau ist und ihr Gegner nicht. Bobby Riggs. Vor vielen Jahren hat er mal Wimbledon gewonnen. Mittlerweile ist er vor allem Showman und, wie er sich selbst nennt, Chauvinistenschwein. Wenn sie schon von Gladiatoren in die Arena getragen wird, wie wird sich Riggs dann erst inszenieren? Seit Monaten hat er keine Gelegenheit ausgelassen, für die größte Tennisshow aller Zeiten zu werben und King öffentlich zu demütigen.
Frauen gehören ins Schlafzimmer und in die Küche, in dieser Reihenfolge,
hatte er vor kurzem gesagt.
Es darf nicht passieren. Ich darf nicht verlieren, sonst...
Los, los, los!
Here comes Billie Jean King.
Kings Gedanken werden unterbrochen von Lärm und gleißendem Licht. Sie haben die Arena betreten. Scheinwerfer strahlen auf ihre Nickelbrille und blenden ihre Augen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Kampf der Geschlechter hat begonnen. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben. Die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Das ist Episode 2. Billie Jean King und der Kampf der Geschlechter.
As a child, I decided I was going to spend the rest of my life fighting for equal rights and opportunities for boys and girls, men and women. And I knew that tennis would be a platform if I could become number one.
Ein Wintermorgen 1955. Billie Jean Moffitt kniet im Garten der Millers und zieht an einer Wurzel.
Komm schon, geh jetzt raus!
Seit 2 Stunden jätet sie Unkraut im Garten der Millers. Morgen wird sie den Gehweg bei den Nachbarn auf der anderen Straßenseite fegen. Und danach gießt sie Blumen bei Mr. Boyd, der am Ende der West 36th Street wohnt, in der auch Billie Jean mit ihrer Familie lebt. Hier in Wrigley Heights, Long Beach, knapp 30 Minuten vom Pazifikstrand entfernt, sehen fast alle Häuser gleich aus. Pragmatisch, funktional, aber wohnlich. In dem Viertel lebt, Vorgarten an Vorgarten, der kalifornische Mittelstand. Familien wie die Moffitts. Bill Moffitt ist Ingenieur bei der örtlichen Feuerwehr. Betty kümmert sich um Billie Jean und ihren Bruder Randy. Die Familie hat alles, was sie zum Leben braucht. Doch für Extrawünsche reicht das Geld nicht. Deshalb verbringt Billie Jean im warmen kalifornischen Winter 1955 fast jedes Wochenende mit Hilfsarbeiten in der Nachbarschaft. Sie möchte sich etwas kaufen. Nie zuvor hat sie etwas so sehr gewollt.
Einen Tennisschläger.
Seit Billie Jean vor ein paar Monaten zum ersten Mal gespielt hat, denkt sie an nichts anderes. Ihre Schulfreundin Susan Williams hatte sie mitgenommen zu einer Tennisstunde. Noch viele, viele Jahre später wird sich King an diesen lauen Herbsttag im September 1954 erinnern. Mit all seinen Details. An den perfekten blauen Himmel, die strahlende Sonne, selbst an den Geruch der Eukalyptusbäume, die rund um den Tenniscourt im Houghton Park in Long Beach in die Höhe schießen. Für Billie Jean war es Liebe auf den ersten Schlag. Zu spüren, wie ihre eigene Kraft in den Schläger übergeht und von dort in den Ball. Ihm hinterherzuschauen, nachdem sie ihn quer übers Feld geschmettert hat. Zu hoffen, dass er im Feld landet. Ihre Haare durch die Luft flattern zu spüren, während sie einem gegnerischen Ball hinterherhechtet. Und das Gefühl, ihn gerade noch so erwischt zu haben. Für die 10-jährige Billie Jean gibt es nichts Schöneres auf der Welt.
Mom! Mom! Ich habe herausgefunden, was ich in meinem Leben tun werde.
Hatte Billie Jean ihrer Mutter nach der ersten Tennisstunde gesagt, noch bevor sie richtig im Auto saß.
Ich will die beste Tennisspielerin der Welt werden.
Billie Jean Moffitt, die später King heißen wird, ist ein unruhiges, hibbeliges Kind mit unendlichem Tatendrang. Um sich auszulasten, muss sie ihren Kopf und Körper gleichzeitig verausgaben. Deshalb liebt sie Sport. Basketball, Baseball, Leichtathletik. Billie ist ein Universaltalent. Doch kein Sport fühlt sich so gut, so richtig an wie Tennis. Auch weil sie weiß, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten gilt Tennis als mädchentauglich. Einmal hatte Billie Jean mit dem Nachbarsjungen Flag Football im Garten gespielt. Was für einen Spaß hatte sie gehabt. Und auf einmal stand Mama am Zaun und holte sie ins Haus.
Billie Jean, du musst zu jeder Zeit eine Lady sein,
hatte sie gesagt und streng geguckt. Seither hat sie nie wieder Football gespielt. Mit Tennis dagegen waren ihre Eltern sofort einverstanden. Die einzige Bedingung, einen eigenen Schläger würde sie sich selbst verdienen müssen. Deshalb arbeitet und spart Billie Jean. Tag für Tag, Woche für Woche. Aber jetzt reicht's. Billie Jean ist gerade von den Millers nach Hause gerannt. Sie ist erschöpft, verschwitzt und total verdreckt. Doch in ihrer Hand hält sie ihren hart verdienten Lohn. 15 Cent. Sie huscht in die Küche, steigt auf das Trittbrett vor der Spüle und holt ihr heiliges Einmachglas aus dem Schrank. Darin stapeln sich Nickel und Dimes, der Ertrag vieler kleiner Jobs. Billie Jean schüttet die Münzen vor sich auf den Boden und beginnt zu zählen.
10, 11, 12.
Ein paar Minuten später weiß sie ihren Kontostand.
$8.29. Das muss einfach reichen.
Mit ihren Eltern fährt sie wenig später in den nächsten Sportwarenladen. Und tatsächlich, es reicht. Der Verkäufer grinst Billie Jean an, verschwindet kurz und kommt dann mit einem kleinen Holzschläger mit lila Griff zurück.
Schau mal, wie findest du den?
Billie Jean liebt lila. Er ist perfekt.
Ist der schön.
Als sie sich ein paar Stunden später ins Bett legt, liegt ihr neuer Schläger neben ihr.
Pass auf die Schritte auf. Und nach vorn. Ja, genau. Du schon wieder?
Clyde Walker, ein alter Mann mit schütterem Haar, schaut zu Billie Jean Moffitt hinunter.
Ja, ich schon wieder.
Antwortet Billie Jean grinsend und wirft ihren Rucksack beiseite. Kopfschüttelnd sieht Walker Billie hinterher, während sie ihren lila Schläger durch die Luft schwingt und auf den Court im Recreation Park rennt. Jeden Freitag gibt Walker hier kostenlose Tennisstunden für Kinder. Und jeden Freitag ist Billie Jean dabei. Genauso wie bei seinen anderen Gratiseinheiten. Montag in Silverado, Dienstag in Houghton Park, am Mittwoch in Somerset und am Donnerstag in Ramona. Wo Clyde Walker ist, da ist auch Billie Jean Moffitt. Der alte Coach wird Billie Jeans erster Mentor werden. Und er braucht nicht lange, um ihr außergewöhnliches Talent zu erkennen. Das Mädchen hat ein herausragendes Körpergefühl, eine starke Athletik, aber vor allem einen unglaublichen Ehrgeiz und Lerneifer.
Clyde, kannst du einen Champion aus mir machen?
fragt sie ihn einmal. Und Walker antwortet:
Nein, Billie Jean. Aber mit harter Arbeit kannst du einen aus dir machen.
Er wird Recht behalten. Ein paar Jahre später, Juni 1961. Es ist mitten in der Nacht. Billie Jean liegt in einem Bett weit weg von zu Hause und kann nicht schlafen.
Sag mal, Billie Jean, ist heute nicht der Abschlussball in deiner Highschool?
Fragt Karen, ihre Zimmernachbarin, ohne auf eine Antwort zu warten.
Wärst du nicht lieber dort?
Machst du Witze? Das hier ist ein Privileg. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als hier.
Seit Billie Jean ihren lila Schläger gekauft hat, hat sie dem Tennis so gut wie alles untergeordnet. Kindergeburtstage, Schulfeiern, Urlaube, Zeit mit Freunden und Familie. Fast alle Highlights einer normalen Kindheit fielen für sie aus. Stattdessen spielte Billie Jean Tennis, Tennis und noch mehr Tennis. Wie eine Besessene. Mit 10 Jahren machte sie ihren ersten Schlag. Mit 12 gehörte sie schon zu den vielversprechendsten Talenten des Landes. Jetzt, mit 17, spielt sie ihr erstes großes Turnier. Fast 9000 Kilometer entfernt vom Abschlussball ihrer Highschool. Vor wenigen Tagen hatte sie mit Karen zum ersten Mal die Arena gesehen, über die sie schon so viel gehört und gelesen hatte. Wie ein Kolosseum hatte der Bau vor ihr aufgeragt. Und innen drin hatte sie sich gefühlt wie in einem königlichen Schloss.
Unfassbar! Ich lebe meinen Traum!
Hatte Billie Jean gedacht, als ihr Blick über den Center Court mit dem makellosen Rasen schweifte. Den heiligen Rasen von Wimbledon. Wimbledon ist das älteste Tennisturnier der Welt und eines der prestigeträchtigsten. Selbst unter den 4 Grand Slams, den größten und wichtigsten Turnieren im Tennisjahr, hat Wimbledon eine Sonderstellung. Hier ist das Publikum besonders vornehm und die Regeln besonders traditionell. Es gibt einen Dresscode. Die Spielerinnen und Spieler dürfen nur weiß tragen. Und ausgerechnet hier beginnt Billie Jean Moffitts Grand-Slam-Karriere. Gemeinsam mit ihrer Zimmernachbarin Karen Hans, die selbst erst 18 ist, tritt sie im Frauendoppel an.
Billie Jean, wir können das Ding gewinnen,
sagt Karen, die im Bett liegt und sich die Paarungen durchliest.
Billie, hörst du mich?
Billie Jean kann Karen hören, doch sie weiß nicht, was sie sagen soll. Sie ist nicht wirklich überzeugt. Sie sind doch noch so jung und unerfahren. Doch in den nächsten Tagen werden Karens Worte immer mehr wie eine Prophezeiung klingen. Denn die beiden kämpfen sich Runde für Runde nach vorne, spielen sich regelrecht in einen Rausch. Und auf einmal stehen sie tatsächlich im Finale.
Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please.
Ihre Gegnerinnen sind die Australierinnen Margaret Smith und Jen Lehane. Sie sind die amtierenden Champions der Australian Open und gelten als klare Favoritinnen. Vor allem wegen Smith. Eine große Frau mit blonden Strähnen. Sie gilt als Jahrhunderttalent, als das Next Big Thing im Frauentennis. Und sie ist nur ein Jahr älter als Moffitt. Was keine der beiden ahnt, dieses Wimbledon-Finale im Juni 1961 wird der Auftakt einer langen und erbitterten Rivalität sein, die weit über sportliche Dinge hinausgeht. Und den ersten Sieg in diesem Duell holt Moffitt.
Ja!
Billie Jean und Karen liegen sich in den Armen. Sie haben es geschafft. Von Anfang an war alles perfekt für sie gelaufen. Und jetzt ist es vorbei. 6-3, 6-4. Nach Sätzen ein glatter 2-0-Sieg. Vollkommen überraschend. Für Moffitt ist es der erste von 20 Titeln, die sie im Einzel und Doppel in Wimbledon holen wird. Außerdem wird sie mit Karen Hans zum jüngsten Siegerduo der Wimbledon-Geschichte. Bis heute. Das Publikum in London liebt Underdog-Stories. Es liegt den beiden Teenies aus Amerika zu Füßen. Plötzlich wird Moffitt gefeiert, bejubelt, gesehen. Für sie fühlt sich der Wimbledon-Titel an wie der Start in ein neues Leben. Doch als sie zurück in die USA kommt, passiert erstmal nichts. Anfangs hofft sie auf ein Sportstipendium an einem guten College. Doch Moffitt erhält kein einziges Angebot. Bei den talentiertesten Männern in ihrem Alter dagegen stehen die Interessenten Schlange. Dennis Ralston, Stan Smith, Arthur Ashe, Jerry Cromwell. Sie alle kommen mit hochdotierten Stipendien an Top-Colleges unter. Moffitt landet letztlich am LA State College. Ohne Förderung, obwohl auch dort Tennisstipendien vergeben werden. Alle an Männer. Mit dem Besten von ihnen, Gary Johnson, trainiert Moffitt fast täglich. Und meistens schlägt sie ihn. Einmal sogar so vernichtend, dass er seinen Schläger vor Wut in den Swimmingpool nebenan wirft.
Scheiße!
Doch während sich Johnson voll auf den Sport konzentrieren kann, muss Moffitt für 1,15 Dollar die Stunde Handtücher falten, um über die Runden zu kommen. Preisgeld hat sie in Wimbledon keines bekommen. Tennis gilt noch als edler Amateursport. Weil sie sich kein Bett im Wohnheim leisten kann, fährt sie jeden Tag 40 Meilen von ihrem Elternhaus in Long Beach zur Uni. Die Wimbledon-Erfahrung desillusioniert Moffitt. Ein Teil von ihr hatte gedacht, dass sich die Dinge schon ändern würden, wenn sie erst einmal ganz oben ist. Jetzt ist sie Wimbledon-Siegerin mit nur 17 Jahren und stellt fest, nichts ist besser. Billie Jean Moffitt wächst in den 1940er und 50er Jahren auf. In einer Zeit, in der Sexismus noch viel ausgeprägter und offener stattfindet als heutzutage. In den USA genauso wie in Deutschland. Einerseits haben sich Frauen erst vor wenigen Jahrzehnten ihr Wahlrecht und andere Privilegien erstritten. Andererseits werden sie weiterhin in eine feste, christlich-konservative Rolle gepresst. An der Seite eines Mannes.
Ich bin dafür, dass die Frauen nicht wählen dürfen.
Ach, warum nicht? Eine Frau gehört am Kochtopf.
Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen.
Auch durch Medienberichte und Werbeclips wird das Bild der Frau als Happy Homemaker kultiviert. Ihr Leben dreht sich allein darum, eine gute Mutter zu sein und natürlich ihren Mann glücklich zu machen. Kochen, backen, putzen, immer lächeln, immer hübsch sein, niemals widersprechen und bloß nicht an sich selbst denken. Lukrativer Profisport ist zu diesem Zeitpunkt reine Männersache. Wenn Frauen unbedingt eigene Träume verwirklichen wollen, dann sollten sie die Bedürfnisse der Familie und des Mannes nicht gefährden. Diese großen gesellschaftlichen Hürden zeigen sich auch in der kleinen Welt von Billie Jean Moffitt in Wrigley Heights. Da ist zum Beispiel das Gruppenfoto nach ihrem allerersten Tennisturnier, auf dem Billie Jean fehlt, weil sie Shorts trug und keinen Rock. Da ist der Trainer, der ihr ihren aggressiven Surf-and-Volley-Spielstil verbieten wollte, weil der zu männlich sei. Da ist ihr Tennisclub, in dem die männlichen Top-Talente immer freie Mahlzeiten bekamen und Billie Jean nicht. Da sind unzählige solcher Alltagsmomente, die sie an ihren Rang in der Gesellschaft erinnern. Aber da ist auch ein großes Trauma. Moffitt wird mehr als 60 Jahre brauchen, um darüber mit jemand anderem zu sprechen als ihrem Therapeuten. In einem Sommer vor ihrem Durchbruch hatte sie der Mann einer Trainerin mehrfach sexuell belästigt und versucht zu missbrauchen. Sie hatte sich gewehrt. Der Mann hatte erst von ihr abgelassen, als sie gedroht hat, ihrem Vater davon zu erzählen. Noch bevor sie 18 Jahre alt wurde, hat Billie Jean also schon die volle Dosis Patriarchat und Sexismus erfahren. Von kleineren Mikroaggressionen über strukturelle Nachteile bis hin zu schwerem versuchten Missbrauch. Den Rest ihres Lebens wird sie damit verbringen, gegen diese Ungerechtigkeiten vorzugehen. Doch noch brodelt es nur in ihr, ohne dass sie das große Ganze sieht. Das Wort Feminismus kennt sie noch gar nicht. Es braucht eine Person, die ihr die Augen öffnet. Und diese Person wird ausgerechnet ein Mann sein.
Das ist so unfair!
Billie Jean ist am Kochen. Also innerlich. Gary Johnson hat schon wieder einen neuen Sponsor an Land gezogen. Sie würde sich gerne für ihn freuen, er ist ja ein guter Spieler. Aber sie selbst auch. Warum streiten sich die Geldgeber in der Region geradezu darum, Johnson zu unterstützen, während sie um jeden Dollar kämpfen muss?
Das macht einfach keinen Sinn!
Billie Jean, ich bin direkt neben dir, du musst nicht schreien.
Kurz hatte Billie Jean vergessen, dass sie nicht alleine ist. Dass ein junger, gut aussehender Mann ihre Hand hält und ihr jetzt besorgt ins Gesicht schaut. Larry, ihr Freund. Billie Jean ist 18, Larry ist 17, als sie sich am College kennenlernen. Larry studiert Naturwissenschaften. Er ist alles, was Billie Jean nicht ist. Ruhig, rational, kontrolliert, ein Mann. Was sie teilen, ist die Liebe für Tennis. Larry ist zwar längst nicht so gut wie Billie, aber spielt passabel genug, um einen Platz im Herrenteam von L.A. State bekommen zu haben.
Sag mal, Billie Jean, dir ist schon klar, dass du wie eine Bürgerin zweiter Klasse behandelt wirst, weil du ein Mädchen bist, oder?
Wie meinst du das?
Ich bin Ersatzspieler, der siebte Mann in einem 6-Mann-Tennisteam. Und ich werde besser behandelt als du. Du bist die beste Athletin dieser Schule. Du solltest eine Spezialbehandlung bekommen, nicht ich. Stattdessen bekommst du nichts.
Für einen Moment ist Billie Jean wie paralysiert. Nie zuvor hatte ein Mann so etwas zu ihr gesagt. Es ist, als habe sie 18 Jahre lang durch eine beschlagene Brille auf die Welt geschaut und sieht nun plötzlich klar. All die Erlebnisse, all die Gefühle. Aus den 1000 Mosaiksteinchen in ihrem Kopf macht Larry ein großes Ganzes. Es ist die Geburtsstunde einer Kämpferin.
Ich habe es immer wieder gesagt. Es war Larry, der aus mir eine Feministin gemacht hat. Und es begann an diesem Tag.
Billie Jean wird Larry auf ewig dankbar sein. Und doch wird sie ihn irgendwann, viele, viele Jahre später, verlassen. Für eine Frau. Die Trennung und ihre Umstände werden ihre Karriere und ihr gesamtes Vermächtnis ins Wanken bringen. Doch erst einmal heiratet sie Larry. Im September 1965. Ab jetzt trägt sie den Namen, unter dem sie zu einer der berühmtesten und einflussreichsten, aber auch meist gehassten Frauen der Welt aufsteigen wird. Billie Jean King.
So, alle lächeln bitte.
23. September 1970. Auf einer Pressekonferenz im Houston Racquet Club posieren 8 Frauen für die anwesenden Reporter. Die Frau ganz rechts streckt ein Stück Papier Richtung Kamera. Einen Vertrag. Die anderen 7 halten jeweils einen 1-Dollar-Schein in der Hand. Eine dieser 7 Frauen ist Billie Jean King. Sie ist die mit Abstand bekannteste Person im Raum und der Grund, warum sich überhaupt jemand für die ganze Aktion interessiert. Denn für den 1 Dollar, den sie stolz hochhält, riskiert King, die mittlerweile erfolgreichste Tennisspielerin der USA, ihre gesamte Karriere. Heute Morgen hatten King und 7 weitere Spielerinnen einen Profivertrag unterschrieben, um den Virginia Slim Circuit ins Leben rufen zu können. Die erste professionelle Turnierserie nur für Frauen in der Geschichte des Tennissports. Ihr symbolisches Gehalt: 1 Dollar. Die Tour ist nach dem Hauptsponsor benannt, Virginia Slims, einer jungen, auf Frauen fokussierten Tochtermarke von Philip Morris. Ausgerechnet Zigaretten, hatte sich King gedacht. Doch es gibt keine Alternative. Der Tabakkonzern ist das einzige Unternehmen, das sich auf das verrückte Experiment eingelassen hat. Eine Reihe von Sportevents nur für Frauen. Das ist vollkommen neu und ein enormes Risiko für die Spielerinnen.
Wenn sie das tun, werden wir sie suspendieren,
hatte Alistair Martin, der Präsident des US-Tennisverbands, kurz vorher am Telefon gedroht. Billie Jean hatte ihn angerufen, direkt vor der Pressekonferenz. Ein letztes Mal wollte sie ihm die Chance geben, die Zahl der Frauenturniere in diesem Jahr zu erhöhen. Er hatte abgelehnt.
Dann lassen Sie uns keine andere Wahl, Mr. Martin. Wir werden spielen.
Miss King, wie soll das funktionieren?
Wie hoch sind die Preisgelder?
Miss King, was sagt die USLTA dazu?
Wird Mark Redcourt auch dabei sein?
Während die Fragen der Reporter auf sie einprasseln, steigt in Billie Jean King ein ganzer Cocktail an Gefühlen hoch. Aufregung, Stolz, Leidenschaft, aber auch Angst und Ungewissheit.
So fühlt sich also Revolution an.
Die Optimistin in King malt sich eine wundervolle Zukunft aus. Unabhängigen Tennissport für Frauen. Doch zu welchem Preis? Es kann sein, dass sie nie wieder bei den US Open spielen wird. Nie wieder auf dem heiligen Rasen von Wimbledon aufschlagen wird. Sie weiß nicht, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Was sie weiß, ist, dass es einfach nicht so weitergehen kann wie die letzten 10 Jahre. Nach ihrem ersten Wimbledon-Sieg 1961 steigt Billie Jean King in kürzester Zeit zur Queen of Tennis auf. Mit nur 22 Jahren steht sie zum ersten Mal auf Platz 1 der Welt. Mit 25 hat sie schon 16 Grand-Slam-Titel im Einzel, Doppel und Mixed-Double gewonnen. Und dann, 1968, beginnt die Open Era. Der Tennissport gibt seinen Amateurstatus auf und wird offiziell Profisport. Im ersten Moment glaubt King, dass nun die Stunde der Frauen geschlagen hat. Die Stunde der Gleichberechtigung. Doch ihr Mann Larry warnt sie früh.
Warte ab, Billie Jean. Die Männer werden euch rausdrängen.
Er hat recht. Während bei den Männern jetzt das Big Business beginnt mit enormen Preisgeldern, rücken die Frauen immer weiter in den Hintergrund. Sie bekommen noch weniger Spiele zur Primetime, noch weniger Matches auf Center Courts und natürlich noch weniger Geld. 1968 erhalten Männer im Schnitt das 2,5-fache der Preisgelder der Frauen. 1969 ist es das 5-fache und 1970 das 8-fache. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Turniere, an denen Frauen überhaupt teilnehmen können, von Jahr zu Jahr. King hofft anfangs noch auf die Unterstützung ihrer männlichen Kollegen. Doch selbst die, die sie als Freunde betrachtet, stellen sich gegen sie. Der Australier Fred Stolle zum Beispiel sagt ihr:
Niemand zahlt Geld, um euch Tussis spielen zu sehen.
Viele Starspieler greifen die Frauen auch öffentlich an. Zum Beispiel Arthur Ashe, der als Afroamerikaner in der Tenniswelt selbst viel Diskriminierung erlebt. Oder Stan Smith, einer der jungen Shootingstars der Szene. Er sagt 1969:
Diese Mädels wären viel glücklicher, wenn sie sich niederlassen, heiraten und eine Familie gründen würden. Tennis ist ein raues Leben und nicht wirklich gut für sie. Es entweiblicht sie. Sie werden zu unabhängig und können sich an niemanden mehr anpassen. Sie werden nicht mehr auf einen Mann angewiesen sein. Sie wollen das Kommando übernehmen, nicht nur auf dem Court, sondern auch zu Hause.
Viele Spieler äußern sich wie Smith und Ash und machen klar, dass auch sie die Frauen lieber am Herd als auf dem Court sehen würden. Von den Top-Spielerinnen wehren sich nur die wenigsten. Die lauteste und beharrlichste ist Billie Jean King.
Ich verkaufe mehr Tickets als Stan Smith. Ich denke, ich bin eine aufregendere Spielerin und mehr Menschen wollen mich spielen sehen.
Das Problem ist, kein Entscheider glaubt ihr. Selbst als sie die Tourpromoter mit einer Umfrage konfrontiert, aus der klar hervorgeht, dass sich Menschen sehr wohl für Frauentennis interessieren, ändert sich nichts. Dabei verlangen King und andere Frauen nicht einmal dieselben Preisgelder wie die Männer. Schon mit einem Drittel der Summe und ein paar mehr Turnieren wären sie zufrieden. Doch sie finden kein Gehör. Jack Cramer, einer der größten Tennispromoter im Land, behauptet:
Die Leute stehen auf, holen sich einen Hotdog oder gehen aufs Klo, sobald die Frauen auf den Court kommen.
King ist enttäuscht, traurig, desillusioniert. Wie schon vor 10 Jahren nach ihrem ersten Wimbledon-Triumph. Doch es gibt einen Unterschied. Sie ist nicht mehr der Mensch von damals. King ist 27, ein gefeierter Champion. Und die Menschen hören ihr zu. Mit ihrer feurigen, energievollen Art kann sie Leute überzeugen. Sie fasst einen Plan. Sie, die Frauen, müssen es selbst machen. Sich selbst organisieren und eine eigene Tour starten.
Der beste Weg, mit Frauen umzugehen, ist, sie schwanger zu halten. Dann machen sie sich keine Gedanken darüber, wie sie in die Welt der Männer kommen, sondern bleiben an ihrem Platz. Der Mann ist König, der Mann ist überlegen und Frauen sollten das wissen. Ich sage, ich schlage Billie Jean King vernichtend und werfe die Frauenrechtsbewegung nochmal um 20 Jahre zurück.
Das war Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. Der zweite Teil der Geschichte von Billie Jean King ist schon online. Ihr könnt also direkt weiterhören. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD Sportschau. Und jetzt viel Spaß bei Teil 2.